Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.
Wegen Verkehrsüberlastung allen anderen und wegen eine gute Fahrt.
Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz mit dem Roger Schawinski.
Das ist der Doppelpunkt, das Gespräch mit dem Professor Dr. David Thorn von der Uni Zürich, ein Gespräch über Volkswirtschaft, wo wir stehen in Sachen Globalisierung, in Sachen Trump. Mit ihm unterhaltet sich im Verlauf von dieser Stunde Roger Schawinski. Also wir reden über Wirtschaft, Volkswirtschaft, aber keine Angst. Es wird nicht kompliziert, aber es wird wichtig. Es geht nämlich darum, wie unsere Welt heute aussieht und wohin sie sich entwickelt. Bei mir ist der Professor David Thorn, 38-jährig. Und er ist einer der führenden Ökonomen in Amerika, total in. Bei der Uni Zürich ist er Professor. David, wer bist du? Kannst du dich kurz vorstellen?
Ich bin ein Ökonom, der sich in meiner Forschung mit der Auswirkung von Globalisierung und Technologie auf den Arbeitsmarkt, auf die Politik und auf die Gesellschaft befasst.
Okay, und als Mensch, kannst du dich auch beschreiben?
Ich bin aufgewachsen in Dielsdorf im Zürcher Unterland, habe dann, wie du ja auch, in St. Gallen studiert und bin von dort dann in die weite Welt gezogen. Ich habe fast 10 Jahre in den USA verbracht.
Harvard, Boston, Chicago, alle die grossen Namen, oder?
Ja, das war faszinierend. Ich meine, dann ist man
MIT, habe ich noch vergessen.
Ist man plötzlich auf so einem Campus und denkt, wow, ich bin jetzt irgendwie Gastprofessor in Harvard oder so. Das tut einen schon beeindruckend.
Und Professur, hast du aber die Vollprofessur hast du dann erst in Zürich gemacht?
Richtig, ich bin Professor in Spanien, in Madrid, und habe dann von verschiedenen anderen Universitäten Angebote bekommen.
Und bist nach Zürich gekommen? Bist nicht nach Amerika gegangen? Wie wenn man einen Nobelpreis will, das wollen die alle, dann geht man doch nach Amerika, oder?
Ja, es ist sich natürlich inzwischen auch am Verändern, weil wirklich die aufstrebenden Departments in den letzten 10, 20 Jahren, die sind in Europa, und wir in Zürich sind sicher das meist verbesserte, was es gibt.
Und warum gerade Zürich? Also man weiss, der Professor Ernst Pfehr, er ist so ein bisschen das Aushängeschild, er hat das Ganze organisiert, er hat das Geld reingeholt, vor allem von der UBS. Ist man jetzt da fast schon auf Augenhöhe, sagen wir, mit MIT und Harvard in Zürich, in diesem Department?
Nein, da gibt es schon einen Abstand zu denen, aber wir gehören jetzt sicher so zu den 3-4 Besten in Europa und zu den etwa 25 Besten in der Welt.
Okay, jetzt noch vielleicht dein Background, deine Familie. Was war das für eine Familie, die dich eben dann in die Höhe katapultiert hat?
Ich habe eine Familie, die selber schon stark in der Forschung engagiert war. Meine Mutter war eine der allerersten Professorinnen in der Geschichte der ETH gewesen. Mein Vater hat auch an der ETH doktoriert, ist auch Naturwissenschaftler.
Hast du nicht das Gefühl gehabt, Naturwissenschaft wäre dann aber schon besser für uns so? Das ist doch ein bisschen die höhere Sparte.
Ja, genau, das ist schon so gewesen. Aber als ich nachher als MIT gehen konnte, das hat man dann wieder gekannt.
Das muss man sagen, Massachusetts Institute of Technology.
Richtig.
Und die haben aber auch Volkswirtschaft dort.
Da kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein Pendant zu der ETH, wo aber auch ein hervorragendes Volkswirtschaftsdepartement hat.
Also jetzt kannst du dich hier zeigen und sagen, wir sind fast auf Augenhöhe, oder was?
Das ist schon so, ja.
Und sie sind stolz auf dich, weil du bist, als, glaube ich, als einziger Nicht-Amerikaner in Jackson Hole gewesen. 2017, jedes Jahr treffen sich dort Notenbankchefs von der Welt. Und du bist eingeladen worden für ein Referat. Erzähl mal, wie ist das überhaupt standgekommen?
Ja, das ist völlig überraschend gekommen. Ich habe halt entsprechend ein E-Mail oder einen Brief bekommen, wo ich da eingeladen werde. Ich habe gerade damals eine Einladung angenommen, um auf Singapur und Hongkong zu gehen für eine Vortragsreise und habe dann die Asienreise noch verschoben, damit
ich dort
auf Jackson Hole gehen
kann. Ja. Jackson Hole, Wyoming, ganz im Norden, ganz ländlich, das ist schon mal von der Landschaft her schön. Ist das so, hat man das so gewählt, damit man weg ist, also vom Getöse der Welt?
Ja, sicher. Ich meine, man ist dort in einer Nationalpark-Lodge, wo ganz abgeschieden ist. Und die Idee ist natürlich, dass dann die Zentralbanker und auch die paar Ökonomen, die dazu eingeladen werden, einfach einen Haufen Zeit haben, um miteinander zu reden. Es gibt dann einen Haufen Wanderungen in dem Nationalpark und man kann da wirklich auch die Umgebung geniessen.
Und du hast dort über Globalisierung referiert. Das sind Themen, die dich natürlich interessieren. Hast du das Gefühl, du hast dann etwas Neues können beibringen?
Ja, ich glaube schon, dass das natürlich der Grund, weshalb die Nationalbanker Ökonomen aus den Universitäten einladen, genau der ist, dass sie sich natürlich als Notenbankführer darüber Gedanken machen, in welche Richtung die Wirtschaft geht. Und da ist ein Teil, der auch wichtig ist, wie sich der Arbeitsmarkt entwickelt.
Okay, muss man noch sagen, seit 2008, seit der Finanzkrise, ist die Wissenschaft, wo du dabei bist, VWL, Volkswirtschaft, wo ich auch mal studiert habe, ist in einer grossen Krise. Man hat keine richtige, grossartige, unwiderlegbare Erklärung. Hat sich auch gespalten. Verschiedene Schulen sind gekommen in Amerika. Die von den Küsten, also Saltwater-Gruppe gegen Freshwater-Gruppe, die von inneramerikanischen Universitäten kommen. Und du hast dann, glaube ich, gesagt, wir müssen das Ganze mit Daten können belegen. Das ist dein Ansatz. Es geht nicht nur um theoretische Konzepte, sondern Daten, die vorliegen, die müssen den Beweis liefern.
Da hat sich die Volkswirtschaftslehre ganz, ganz dramatisch verändert. Denn man hat vor Jahrzehnten, in den 60er, 70er Jahren, ganz, ganz starken Einfluss gehabt aus der Mathematik und der Physik.
Oh, erzähl mir
nicht. Wo die Ökonomen gedacht haben, man könne da genau so wie ein Physiker berechnen, was es braucht, um Raketen auf den Mars zu schicken.
Modell.
Aus Modell berechnen, wie man da die Wirtschaft sollte vernünftig organisieren. Mhm. Und das, was man dann halt einfach immer mehr gemerkt hat, ist, dass halt die Modelle zum Teil wirklich extrem abstrahieren oder ums anders zu sagen, zum Teil einfach völlig falsch sind. Da hat mein Kollege, den du erwähnt hast, der Ernst Fehr an der Universität Zürich, dazu beigetragen, indem er einmal hergegangen ist und so in relativ stilisierte, experimentelle Situationen getestet hat, ob die Voraussagen überhaupt stimmen.
Also, dass der Mensch so funktioniert, wie die Wissenschaftler irgendwie ihnen vorgehen.
Genau.
Und haben herausgefunden?
Ja, das stimmt natürlich nicht, oder? Und, und dann ist halt ist in vielen Bereichen von der Volkswirtschaftslehre bereits dann eine gewisse Schaffenskrise gekommen. Bei denen, die Arbeitsmärkte studieren zum Beispiel, hat man eigentlich lange aufgehört, sich dermassen stark auf solche mathematische Modelle abzustützen.
Also man muss sagen, der hat gegolten, der Homo economicus. Das ist eigentlich die Basis gewesen. Kannst du erklären, um was das gegangen ist?
Ja, der Homo economicus ist die Idee, dass die Menschen versuchen, ihre sogenannten Nutzen zu maximieren.
Rational?
Sie sind rational, sie versuchen, ihren Aktionen nicht zufällig zu sein, sondern auf ein Ziel hinzuschaffen. Das ist als Abstraktion durchaus eine sinnvolle Sache. So tun sich Menschen verhalten, es trifft in vielen Situationen zu. Das, was nicht funktioniert, ist die Annahme, dass jetzt das Modell wirklich exakt stimmt. Und was man dann eben gemerkt hat, gerade in der Makroökonomie, dort, wo die Nationalbanker klassisch daheim sind, wo es darum geht, also die ganz grossen Zusammenhänge zwischen Wirtschaftswachstum, Inflation, Zinsen und Ähnlichem zu verstehen, dort hat man sich ganz stark auf so Modelle abgestützt und ganz wenig auf eigentlich gute Datenanalyse.
Und wann hat man gemerkt, dass es nicht funktioniert? Eben, in einer Krise hat es dann irgendwie einfach getatscht, oder?
Das ganz grosse Problem war, dass dann die Kollegen, die das gemacht haben, halt in der Zeit der grossen Rezession ein bisschen kleinlaut haben müssen zugeben, dass in ihrem Modell einfach gar keine Banken vorkommen und dass deshalb irgendwie eine Krise, die mit Banken zu tun hat, gar nicht möglich ist, wenn man einfach angenommen hat, das ist nicht relevant.
Unglaublich. Und jetzt, ich mag mich erinnern, also das Lehrbuch, wo glaube ich Generationen von Studenten aus der Nationalökonomie haben müssen durchhaken, das von Paul Samuelson, du wahrscheinlich auch noch. Ist das noch gültig oder kann man das einfach in die Ecke rühren?
Ja, ich glaube, was ich auch über die Zeit hinweg gemerkt habe, ist, dass bei diesen Modellen sehr fest darauf ankommt, wie die beschrieben und diskutiert werden. Oder? Es gibt Modelle, wo man durchaus auch den Studierenden kann sagen, das ist der Grund, weshalb wir das Modell so niederschreiben. Das ist der Teil, wo wir denken, ist realistisch davon. Das ist der Teil, wo wir jetzt da eine grosse Abstraktion machen, weil es jetzt für die Fragestellung, die wir anschauen, vielleicht weniger relevant ist. Mhm. Das, was einfach sich ganz stark verändert hat, ist, dass dann später in der Volkswirtschaft ein sehr starker Einfluss gekommen ist, eigentlich aus der Life Sciences, oder? Aus einem Bereich wie, sagen wir, Biologie oder Medizin. Etwas, was natürlich auch ich bereits schon so ein bisschen aus meinem Elternhaus auch mitgebracht habe, dass man halt eben sagt, man geht hin, man stellt eine Hypothese auf und dann versucht man mit Daten irgendeine Situation zu analysieren, wo man kann auf glaubwürdige Art und Weise testen kann, ob jetzt nun halt die Hypothese stimmt oder nicht.
Was wird dann gelehrt an diesen Universitäten, zum Beispiel in St. Gallen oder in Zürich? Weil die Professoren, die dort sind, die sind ja alte Schule. Das haben sie gelehrt und wollen es weitergeben. Haben die das jetzt alle schon aufgenommen? Oder lehren dort die Studenten einfach das, was eigentlich schon veraltet ist?
Ja, Für St. Gallen kann ich jetzt nicht sprechen, aber bei uns an der Uni Zürich ist es natürlich so, dass wir uns in den letzten 5-6 Jahren enorm verjüngt haben. Oder? Wir sind jetzt hauptsächlich eine Gruppe von Professoren, die so zwischen 30 und 45
sind. Also die sind noch lernfähig gewesen?
Die sind jetzt natürlich von der ganzen Welt her gekommen mit vielen neuen Ideen. Und da, glaube ich, wird jetzt wirklich ganz neue und gute Sachen gelernt.
Das heisst, die Studiengänge sind umkrempelt worden?
Es ist natürlich auch dort so, meistens hat die Universität eine gewisse Trägheit, oder? Dass gerade so in der unteren Unterrichtsstufe, wo man auch die Massenvorlesungen hat, dort geht es meistens eine Zeit lang, bis dann...
Das heisst, die lehren das Falsche nicht mehr.
Bis dann neue Sachen reinkommen. Ich tue jetzt da selber auf selber eine Stufe nicht unterrichten. Aha. Und weiss darum auch nicht im Detail, was all genau
meine Kollegen machen. Haltest du dich zurück, ist ja klar, musst auch ein bisschen aufpassen. Das ist ja nicht so geschätzt, Kollegen, Scheite. Also, bei mir ist der David Thone, arbeite vor allem eben zum Thema Globalisierung, eines der wichtigsten Themen von der heutigen Zeit, gerade im Zeitalter oder in der Phase vom Handelskrieg, dem grossen Handelskrieg, ausgelöst von Donald Trump. Darüber wollen wir reden. Was ist der zweite Titel, den du mitgebracht hast?
Giorgio by Moroder von Daft Punk.
Und warum?
Spannende Geschichte erzählt von einem jungen Menschen, der da aus Italien auf Deutschland gekommen ist, dort Anfang 70er Jahre Synthesizer-Musik mitentwickelt hat. Und dann ein paar Jahre später hast ja du uns ein Privatradio gebracht. Und ich bin dann in meiner Jugend regelmässig beschallt worden mit der Radio 24-Musik von den 80er Jahren. Und das ist sitzen geblieben.
When I was 15, 16, when I really started to play guitar, I definitely wanted to become a musician. It was almost impossible because the dream was so big that I didn't see any chance because I was living in a little town, was studying, and when I finally broke away from school and became a musician, I thought, well, now I may have a little bit of a chance because all I really wanted to do is music and not only play music but compose music. At that time in Germany, in 69, 70, they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing maybe 30 minutes. I think I had about 7-8 songs. I would partially sleep in the car because I didn't want to drive home. And that helped me for about almost 2 years to survive in the beginning. I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s, and then have a sound of the future. And I said, wait a second, I know the synthesizer. Why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click. So we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.
David Dorn, er ist ein Volkswirtschaftsprofessor an der Uni Zürich und ein Spezialist vor allem für Globalisierung. Globalisierung ist eigentlich das, was vor allem die Nachkriegszeit prägt hat, wo eigentlich verantwortlich gemacht worden ist für den Aufschwung, nicht nur in den entwickelten, sondern auch in den Entwicklungsländern. Du hast dir das genauer angeschaut und auf was bist du gestossen?
Ja, ich habe angefangen zu studieren, was passiert ist seit den 1990er Jahren, wo nochmal eine ganz grosse Welle von Globalisierung gekommen ist. Und was in dieser Zeit...
Und warum? Wieso dort? Weil China dort auch aufgekommen ist und dann später auch noch in die WTO, die World Trade Organization, hineingenommen worden ist.
Ganz genau. Es war so gewesen, dass man in vielen Ländern, vor allem auch in den USA, seit den 1980er Jahren beobachtet hat, dass die Einkommensungleichheit angestiegen ist. Dann hat es grosse Debatten gegeben in der Forschung, was der Grund ist dafür. Die meisten haben dann gefunden, es sei wahrscheinlich eher technologischer Wandel, der das antreibt. Und die Vorstellung, dass der Handel sich könnte auswirken auf den Arbeitsmarkt, das hat noch bis weit in 2000er Jahren als eigentlich wieder Leid gegolten. Und das Problem dabei war, dass die Leute damals Daten angeschaut haben, die eben erst bis in die 1980er Jahre gegangen sind. Das war eine Zeit, in der Handel fast ausschließlich stattgefunden hat zwischen sehr ähnlichen Ländern wie USA und Kanada, Deutschland und Frankreich. Und dann ist plötzlich in den 90er Jahren und dann noch mehr in den 2000er Jahren mit China ein riesiges Land neu in den Welthandel eingetreten. Die haben politische Reformen gehabt, wirtschaftliche Reformen und dann hat man plötzlich eigentlich zum ersten Mal in grossem Mass Handel gehabt zwischen Hochlohnländern und einem Land, das wesentlich niedrigere Löhne hat.
Und man hat nicht gewusst, wie sich das auswirkt. Man hat das Gefühl, alle profitieren vom Handel. Das war, glaube ich, das Mantra gewesen. Und was hast jetzt du herausgefunden in dieser neuen Situation?
Ich habe mit Forschungskollegen in den USA angeschaut, wie sich Hunderte von amerikanischen Städten über die Zeit hinweg entwickelt haben. Städte, die historisch sehr, sehr ähnlich waren in ihrem Wirtschaftsverlauf, die aber eine leicht andere Industriestruktur hatten. Und was wir gezeigt haben, sind, dass die Städte, die spezialisiert waren in die Branchen, die chinesische Konkurrenz bekommen haben, also Städte mit Schuhfabriken, Kleiderfabriken, Elektronikgüter, Möbel, die haben sich dann viel, viel schlechter entwickelt. Das heisst, dort ist die Arbeitslosigkeit gestiegen, die Löhne sind gefallen. Später haben wir sogar auch gezeigt, dass dort Scheidungsraten ansteigen, dass mehr Kinder in Armut aufwachsen, dass es mehr Drogentote gibt.
Das heisst, für Amerika jetzt im Spezifischen hat das irgendwie auch eine dunkle Seite gehabt, der Eintritt von China. Die Frage ist jetzt, hätte man das sollen oder müssen verhindern oder dort schon Barrieren machen, damit der Unterschied in den Lohnkosten beispielsweise ein bisschen reduziert wird?
Ja, ich glaube, das, was eigentlich im Nachhinein schon traurig ist, ist, dass eben auch die Ökonomen das, glaube ich, wirklich falsch eingeschätzt haben. Man hat noch damals vor 10, 15 Jahren, als ich als Student in die USA gegangen bin, war die vorherrschende Meinung, dass die amerikanischen Arbeitsmärkte super gut funktioniert, dass eigentlich jeder, der einen Job verliert, praktisch die nächste Woche irgendwo anders einen Job hat und wenn es halt keinen gibt in der eigenen Stadt, dann zieht man woanders her. Und wir haben jetzt gezeigt, dass das eben wesentlich weniger gut funktioniert, als man angenommen hat.
Aber nochmal die Frage, hätte man das können verhindern? Weil ich meine, der Aufstieg von China, von einem Drittweltland zu einer Industriemacht, ist ja auch etwas, das die Welt bereichert hat, kann man sagen. Und wenn sonst so viele 100 Millionen von Menschen aus der Armut rauskommen, ist ja das nicht etwas, das per se schlecht ist.
Absolut. Ich meine, das ist sicher so, dass das in China sehr, sehr vielen Leuten enorm geholfen hat. Es ist auch, glaube ich, weiterhin unbestritten, dass so die gesamthaften, aufaggregierten Wohlstandsfolgen positiv sind. Das, was halt passiert,
aufaggregiert heisst?
Das heisst, wenn man einfach zum Beispiel die Einkommen von allen Leuten zusammenzählt, oder? Dann hast du insgesamt mehr Gewinn als Verlust. Und das ist auch ein ganz klassisches Resultat von der ökonomischen Theorie. Bloß man hat sich dort immer etwas vorgemacht, indem man gesagt hat, wenn man insgesamt einen Zugewinn hat, könnten ja Gewinner die Verlierer kompensieren. Und das ist in der Realität nicht passiert.
Also hätte man etwas können machen können. Trump ist ja gekommen und hat gesagt, wir werden ausgenommen, beschissen von den Chinesen, nicht nur, dass sie tiefere Löhne haben, sie stehlen unser geistiges Eigentum, manipulieren die Währung etc. Hat man da Sachen verpasst?
Man hat Sachen verpasst. Und zwar auf der einen Seite ist es so, dass auch die WTO-Regeln durchaus erlauben, dass Länder temporär Zölle einführen, wenn eine bestimmte Branche einen sehr, sehr starken Arbeitsplatzverlust hat. Das hat man eigentlich nicht gemacht, weil in der Zeit, wo die Handelskonkurrenz besonders stark angestiegen ist unter dem George W. Bush, hat das einfach auch nicht so zum wirtschaftlichen Mantra gehört von der
Regierungspartei. Republikaner sind immer für Freihandel gewesen.
Sie
sind
immer für Freihandel gewesen, bis sie sich dann plötzlich unter dem Donald Trump um 180 Grad gedreht haben.
Gut. Und jetzt ist die Frage natürlich, der Donald Trump sagt ja, wir bringen die Jobs zurück. Also man macht jetzt eine Bremse, man macht Zölle und die Jobs kommen dann wieder zurück. Funktioniert das?
Das funktioniert äußerst schlecht, denn es ist natürlich klar, die allermeisten Zölle, die jetzt der Donald Trump eingeführt hat, sind Zölle, die nur für China gelten. Da ist natürlich die erste Effekte mal, dass man halt dann einfach Kleider aus Vietnam oder Bangladesch importiert, statt aus
China. Also dass Chinesen zum Teil ihre Produktion verlagern, weil sogar die Löhne jetzt in diesen Ländern noch tiefer sind, also ihre Gewinnmargen werden durch das eher noch grösser.
Das ist genau so, dass ohnehin in China die Löhne in den letzten Jahren spektakulär angestiegen sind, also dass China eigentlich heute die Eigenschaft als Niedriglohnland gar nicht mehr so wirklich erfüllt.
Aber sie haben natürlich eine Marktposition errungen und man sieht, das Handelsdefizit der Amerikaner gegenüber den Chinesen ist ja gigantisch. Und Amerikaner können gar nicht so viel exportieren nach China, wie sie von dort importieren, oder? Das geht gar nicht.
Und das ist eben etwas, wo wirklich speziell ist für die USA. Es ist eine Eigenschaft, die man auch teilt, zum Beispiel mit Großbritannien. Das ist ein anderes Land, das sehr viel importiert und sehr wenig exportiert. Völlig anders sieht die Situation aus, zum Beispiel in Deutschland oder in der Schweiz. Wir haben einen ziemlich ausgeglichenen Handel mit China. Das heisst, bei uns gibt es eben auch einen Haufen Arbeitsplätze, die genau dadurch entstanden sind, dass wir unsere Uhren, unsere Maschinen, unsere Pharmaprodukte, vielleicht sogar unsere Nespresso-Kapseln in China verkaufen.
Und das haben die Amerikaner nicht. Die haben ihre Autos, aber die will niemand mehr oder fast niemand mehr, oder?
Das ist das Problem der USA. Die USA hat einen Industriesektor gehabt, wo ganz stark darauf spezialisiert war, einfach den heimischen Markt abzudecken. Und sie hatten eigentlich relativ wenig Produkte gehabt, die wirklich auf der ganzen Welt nachgefragt werden.
Also der Donald Trump ist unter anderem deshalb gewählt worden, du hast es jetzt erzählt, dass ganze Bereiche in Amerika in eine Krise hineingekommen sind, eben vor allem in Middle America, also Flyover Country, also wenn
genau,
man
ja.
Von der Ostküste an die Westküste und so, wo man immer drüber fliegt, wo man nicht sieht. Wegen dem hat er gewonnen. Und die Frage ist, hat er gesagt, the forgotten man won't be forgotten anymore. Die Vergessenen werden nicht mehr vergessen. I will take or get the jobs back. Und er sagt, ich mache das mit einem Handelskrieg. Und er hat gesagt, Trade Wars are easy to win. Das kann man ganz leicht gewinnen. Was sagst du da dazu?
Ja gut, ich meine, die Realität zeigt sicher, dass jetzt im Konflikt mit China die Sache nicht einfach zu gewinnen ist. Was man allerdings schon auch muss sagen, ist, dass Donald Trump gerade zum Beispiel in der neuen Aushandlung vom Nordamerika-Freihandelsabkommen durchaus gewisse Erfolge kann verzeichnen mit seiner Strategie.
Sind die gross?
Die sind sehr klein.
Eben, das ist eigentlich mehr so pour la galerie, zum sagen, ich tue das jetzt auflösen, was meine Vorgänger gemacht haben, gebe dem einen anderen Namen, aber der Inhalt ist faktisch unverändert.
Ja genau, aber das ist natürlich, pour la galerie ist wichtig für die Politik. Oder?
Ja, vor allem für ihn.
Weil er kann jetzt natürlich sagen, hört, ich habe mein Wahlversprechen umgesetzt, ich habe das neu ausgehandelt, ich habe gewisse Konzessionen bekommen. Seine Wähler sehen jetzt natürlich, dass er da seine
Wahlversprechen
besucht.
Hat das jetzt wirklich?
Das wird relativ wenig Wirkung haben. Das ist,
und in China, so, und China hast du das Gefühl, es ist jetzt noch offen, wie das ausgeht? Und er hat das Gefühl gehabt, indem er sagt, nochmal 52 Milliarden Güter aus China werden mit hohen Zöllen von 25% beleidigt, bringen wir Chinesen in Knie. Hast du das Gefühl, dass es funktioniert?
Ja, ich meine, es ist natürlich schon so, dass China stark leidet, oder? Und, die chinesische Regierung, die tut sehr fest davon abhängen, dass ihre Bevölkerung Jahr für Jahr 5, 6, 7, 8% Wirtschaftswachstum bringt.
Aber ist das langfristig überhaupt haltbar? Ist das ein Ziel, das langfristig überhaupt realistisch ist für irgendeine Volkswirtschaft?
Nein, ich meine, es ist klar, oder? Es ist im Grunde genommen einfacher zum Wachsen für ein Land, wo relativ arm ist. Da kann man natürlich auch schon mal viel erreichen, indem man zum Beispiel die alten Fabriken in Staatsbesitz mit neuen Maschinen ausgerüstet hat, die 30, 40 Jahre neuer sind und viel besser. Mhm. Und das hat natürlich dann am Anfang mal zu Wachstumsraten geführt.
Über 10% zum Teil.
Über 10%, wo man dann langfristig nicht mehr können halten.
Das hat man also gewusst in China. Aber jetzt ist der Druck grösser. Meinst du, Chinesen brechen da jetzt ein?
Ja, es ist halt auch die Frage, was würde es genau bedeuten, das Einbrechen, oder? Das, was in dem ganzen Handelskrieg auch unklar ist, ist, was eigentlich ganz genau wirklich die Forderungen sind von den USA. Der Donald Trump stört sich an dem Handelsbilanzungleichgewicht, das du angesprochen hast. Das ist eigentlich etwas, das eine Regierung gar nicht wirklich unter Kontrolle hat. Ich meine, die chinesische Regierung kann vielleicht den Fluggesellschaften sagen, wir dürfen jetzt nur noch Boeing-Flüger kaufen, aber der allermeiste Handel wird ja gemacht zwischen den Unternehmen. Und da hat die Regierung auch nicht beliebig viel Einfluss, sogar in China.
Und jetzt eben das Wahlversprechen, dass die, die jetzt, Verlierer sind von dieser Politik, wie sie du beschrieben hast, würden die da davon profitieren?
Ich meine, die Profite die sind sehr, sehr begrenzt. Oder? Es gibt jetzt natürlich schon Medienstories über irgendwo eine Kleinstadt, wo ein Stahlwerk seine Tore wieder aufgetan hat und ein paar hundert Jobs wieder geschaffen worden sind. Aber es ist natürlich klar, der Grund, weshalb ja auch Fabriken geschlossen haben in den USA, ist, weil man einfach in gewissen Branchen nicht mehr kompetitiv ist.
Und das wird sich nicht ändern?
Das wird sich natürlich so leicht nicht ändern. Und es ist auch klar, dass das für Investoren nicht sehr attraktiv ist, in eine Branche zu investieren, wo man eigentlich weiss, dass die nur überleben kann, solange Donald Trump seinen Handelskrieg aufrechterhalten.
Aber er macht ihn ja den Drohten an, nicht nur gegenüber China, sondern auch zum Beispiel gegenüber Deutschland. Und wo die Zölle für deutsche Autos aufhören. Was meinst du, ist das eine sinnvolle Politik? Aus amerikanischer Sicht oder sogar aus Weltpolitik?
Ich meine, dort ist natürlich das Verrückte auch, dass ja die internationale Verknüpfung so gross ist, dass zum Beispiel das BMW-Werk in South Carolina einer der grossen Exporteure von Autos ist aus den USA.
Und es ist das grösste BMW-Werk. Überhaupt?
Genau. Also das heisst, ich meine, das ist auch die Automobilindustrie, ist aus meiner Sicht auch ein Beispiel dafür, das eben zeigt, dass der Niedergang von der Industrie in den USA auch nicht nur der chinesischen Konkurrenz geschuldet ist, sondern man hat in gewissen Bereichen schlicht auch ein bisschen die Entwicklung verschlafen.
Aber warum? Kannst du mir das erklären? Das hast du sicher auch angeschaut. Warum hat man das verschlafen in der Industrie, in der Infrastruktur, in so vielen Bereichen, haben die Amerikaner irgendwie den Zug verpasst?
Ja, ich meine, dass nicht in die Infrastruktur investiert wird, das ist eine verblüffende Sache in den USA. Man hat da irgendwie...
Auch während der Obama-Zeit ist nichts passiert. Die Flughäfen, wenn man vergleicht den New Yorker Flughafen mit dem von Shanghai, dann hat man das Gefühl, New York ist Drittwelt.
Ja, das ist so. Ich war kürzlich in einem Lift in einem Flughafen in New York und habe Angst bekommen, dass er stecken bleibt. Was man auch... in einem Bahnhof in den USA mal tatsächlich passiert
okay,
ist.
Okay, hast du also einschlägige Erfahrung. Aber dass auch Präsidenten von Bush über Obama und so, sogar wenn sie Möglichkeiten hatten, und Obama ist ja irgendwie ein sehr gebildeter Mensch, der sich immer mit Experten auseinandergesetzt hat, warum die da nichts angebracht haben in all diesen Jahren. Wie kannst du dir das als Wissenschaftler der besten amerikanischen Universitäten, die besten, hellsten Köpfe sind aus diesen Bereichen weltweit, nichts angebracht?
Ja, ich meine, das ist natürlich wirklich eine verrückte Sache, oder? Was ich auch viele von meinen Kollegen in den USA den Kopf darüber zerbrechen. Ich glaube, was halt in den USA schon seit Jahrzehnten sich herausgebildet hat, ist, dass vor allem von Seiten der Republikanischen Partei aus immer mehr der Staat verteufelt worden ist. Oder? Dass man irgendwie sagt, der Staat der tut ausschließlich Geld verschwenden. Abgesehen von Militärausgaben sollte man einfach den Staat zu Tod schrumpfen. Und das ist natürlich dann ein völliges Anathema, wenn es dann plötzlich darum geht, in die Infrastruktur zu investieren.
Und das kann man jetzt fast nicht mehr aufholen. Also er ist ja mal gekommen, Trump am Anfang gesagt, er mache ein Infrastrukturpaket, wo dann nie mehr was davon gehört.
Ja, da habe ich auch immer gesagt, das ist wirklich von seiner ganzen Wahlplattform der Teil, der eindeutig am besten ist. Weil das macht Sinn in den USA. Die USA könnte wirklich bessere Infrastruktur brauchen. Das würde der Wirtschaft nützen, das würde dem Arbeitsmarkt nützen. Das Problem ist, dass er mit dem Thema bei seiner eigenen Partei auf Granit beißt.
Genau, er ist dafür gegen Klimaschutz, gegen Immigration, das sind seine Themen. Aber die lösen das Problem nicht, sondern vergrössern es eher, oder? Sowohl wirtschaftlich wie ökologisch.
Ja, ich meine, das ist sicher eine Politik, die nicht nach Wirtschaftsinteressen gerichtet ist. Aber man hat natürlich in den USA jetzt eine Konstellation, in der die republikanischen Kongressabgeordneten auch so ein bisschen, manchmal hat man fast das Gefühl, einen Pakt mit dem Teufel eingegangen sind. Oder? Du ja. siehst all die streng religiösen Wähler zum Beispiel in den USA, die eine grosse Wählergruppe ist, die haben jetzt jemanden gewählt, der gar nicht dem Lebenswandel entspricht, was sie sich vorstellen würden.
Das Gegenteil ist.
Und sie haben das aber gemacht, weil er dafür steht, dass er eben konservative Richter in den obersten Gerichtshof bringt, die dann vielleicht gegen Abtreibung sind oder sonst sich auf Standpunkte stellen, die mit dieser konservativen Wählerschaft übereinstimmen.
Und wenn du jetzt vergleichst, Politik der Amerikaner und Politik der Chinesen, ist ja irgendwie neu, dass ein zentral gesteuertes Land ökonomisch erfolgreich ist. Wir haben immer gelacht über die Sowjetunion, die dann kollabiert ist, weil sie eben da nicht mehr können mithalten. Bei China ist genau das Gegenteil. Die haben eine Strategie. China 2025, Obor, One Belt, One Road, wo sie die Siderstrasse werden machen, wo sie die Infrastruktur verstärken, wo sie die besten Züge haben der Welt und so weiter und so fort. Und nicht sogar in der 5G-Technologie führend sind. Wenn du den Vergleich anschaust, dann welches System ist wirtschaftlich einfach erfolgreicher?
Ja gut, man muss natürlich sehen, dass das chinesische System auch ein kapitalistisches System ist heutzutage. Oder? Das heisst,
aber mit starkem Staatsinfall?
Mit sehr, sehr starker staatlicher Steuerung, ja.
Und das scheint offenbar jetzt wirtschaftlich das Land viel schneller voranzubringen, als es in Amerika passiert ist, oder?
Das hat sicher jetzt dem Land einen grossen Schub gegeben. Man muss fairerweise aber auch sagen, dass natürlich das Einkommensniveau in China doch immer noch deutlich tiefer ist als in den USA.
Klar, aber die kommen dann von ganz weit unten.
Und man muss die USA auch zurechthalten. Eine Sache, die sie natürlich haben, oder? Was ihre grosse Treiber war jetzt in den letzten Jahrzehnten, ist Silicon Valley. Oder?
Genau. Und über das müssen wir reden. Da gibt es jetzt vor allem, oder nicht nur Silicon Valley, aber so generell gibt es 5 grosse Firmen, die da eine grosse Macht ausüben. Ist das gut oder schlecht? Von dir hören. Was ist die nächste Musikeinlage, die wir jetzt hören?
Wir sind nochmal in den 80er Jahren. Wundergeschehen von der Nena. Ein Song, den ich auch etwa die gehört habe während meiner Doktorarbeit, wenn sie wieder mal neu mit festgefahren war.
Und dann hast du auf ein Wunder gehofft.
Jawohl.
Auch da
Bei mir ist der David Thorn, Professor für Volkswirtschaft. Also, es gibt da einen Bereich, der Amerika führend ist. Wir kennen da alle die Namen. Apple, Amazon, Google, Facebook und Microsoft. Die beherrschen viele von den grossen Wachstumsmärkten. Immer wenn sich etwas Neues ergibt, sind sie dann irgendwie dabei, kaufen dann einfach die Firmen auf. Ist das gut oder schlecht für die Welt oder für Amerika?
Ja, ich meine, für die USA ist es natürlich eine tolle Sache, wenn man der Ort ist, wo die technologische Entwicklung stattfindet, wo auch ein Haufen von diesen Jobs entstehen in diesem Umfeld.
Aber sind das viele Jobs? Jetzt im Vergleich zu der alten Industrie, Stahlindustrie, Autoindustrie, sind das wirklich viele Jobs?
Ja gut, ich meine...
Und vor allem produzieren tun sie ja zum Teil dann in Shenzhen oder irgendwo sonst in China.
Das ist ja so, ja. Ich meine, natürlich sind das vielleicht nicht die gleichen Zahlen von Jobs wie früher, wo man riesige Fabriken gehabt hat im Industriesektor. Das, was du angesprochen hast, dass die Unternehmen jetzt eben sehr gross geworden sind, sehr häufig auch kleinere Mitbewerber übernehmen, das ist jetzt sicher etwas, wo inzwischen auch die Ökonomen immer mehr alarmiert
sind. Und zum Ende Schluss kommen wir. Früher hat man ja so, in Amerika gibt es starke Antitrust-Gesetze, oder? Man hat dort zum Beispiel in der Erdölindustrie oder in der Telefonindustrie hat man das aufgebrochen, um den Wettbewerb zu garantieren. Steht so etwas an?
Das ist etwas, wo sich jetzt allein schon in den letzten ein, zwei Jahren wirklich die Debatte stark angefangen hat zu verändern. Also das ist etwas, was jetzt gar nicht mehr dermassen klar auszuschliessen ist, wie das noch vor kurzer Zeit der Fall
war. Aber du würdest sagen, oder ich, sage ich jetzt mal, deine Zunft, dass die Negativwirkungen von diesen Quasi-Monopol, dass die einfach zunehmen?
Ja, ich habe ja ein Forschungspapier, das letztes Jahr rausgekommen ist, das eine Superstar-Firma heisst. Und was wir dort beobachten, ist eine ganz für mich verblüffende Entwicklung. Nämlich, dass in fast allen Branchen der USA und auch in Europa der Marktanteil der grössten Players angewachsen ist. Das ist nicht nur eine IT-Sache, es ist auch so im Finanzbusiness, bei Supermarktketten, überall sieht man, dass die Grossen dominieren. Eine Sache, die wir festgestellt haben als Folge, ist, dass durch die Dominanz der Grossfirmen die Verteilung des Einkommens zwischen Arbeit und Kapital sich hin zum Kapital und weg von der Arbeit verschiebt.
Und sehen Sie das als eine gefährliche Entwicklung? Also nicht nur jetzt aus ethischen oder moralischen Gründen, sondern noch viel mehr, dass das auch könnte zu Verwerfungen in der Gesellschaft führen?
Ja, ich meine, es ist natürlich wirklich das dominante Thema, dass wir in den letzten drei Jahrzehnten in den USA und in Westeuropa, in vielen Ländern, einen grossen Anstieg von der Einkommensungleichheit sehen. Und wenn mehr Einkommen als Kapital geht, dann tut das ziemlich automatisch Ungleichheit bringen. Denn das Kapital ist in der Realität nur in den Händen von relativ wenigen Leuten, die Firmenbesitzer sind oder grosse Aktienpakete haben.
Eben, Donald Trump hat ja Steuererleichterung gemacht in Amerika. Und wer hat profitiert von der?
Ja, er hat Steuererleichterungen gemacht, die kurzfristig vielen Leuten kleine Steuergeschenke bringen und langfristig vor allem den Grossverdienern nützen.
Also 1% reichst oder 0,1%
reichst. Genau. Also. Und man muss klar sagen, ich meine, dass es Leute gibt, die Firmen gründen, die damit reich werden. Daran ist in einem kapitalistischen System grundsätzlich nichts auszusetzen. Das, was zum grossen sozialen Problem geworden ist in den USA, zum Teil auch in anderen Ländern wie Deutschland, ist, dass man sieht, dass eigentlich der ganze Profit vom Wirtschaftswachstum, der ganze Einkommenszuwachs nur noch sich in den obersten 1-3% abspielt, währenddem die grosse Masse von der Bevölkerung im Einkommen stagniert oder gar zurückfällt.
Aber viele Ökonomen oder ein Teil der Ökonomen haben ja von dem Trickling-Down-Effekt geredet. Das heisst, wenn die Reichen mehr Geld haben, investieren sie mehr, haben sie mehr Geld zum Investieren, schaffen Arbeitsplätze und dann funktionieren und profitieren alle anderen auch. Aber das stimmt, glaube ich, nicht, oder?
Ja, es ist, da ist man auch mit gewöhnlicher Intuition ohne Doktorat richtig. Wenn man einem Arbeiter mehr Geld geben will, dann muss man dem Arbeiter Geld geben und nicht seinem Chef.
Also, jetzt haben wir also eine Entwicklung gehabt. Chinesen, wir haben es vorher erwähnt, die sind immer grösser geworden, haben sich zum Teil unseriös verhalten, haben geistiges Eigentum gestohlen und sind zum Teil auch sanktioniert worden von der WTO. Und jetzt gibt es eine neue Entwicklung. Jetzt tun sie nicht nur kopieren, jetzt sind sie zum Teil führend. Haben zum Teil die Amerikaner überholt. Grosse Diskussionen im Moment über Huawei und 5G, aber auch in anderen Bereichen zeichnet sich etwas Ähnliches ab bei künstlicher Intelligenz. Könnte das jetzt noch die nächste Entwicklung sein, dass die Chinesen auch in dieser Technologie führend werden?
Ja, sicher. Ich meine, was die Chinesen natürlich erkannt haben, ist, dass in der Zwischenzeit eben die Löhne stark angestiegen sind. In den 2000er Jahren ist Jahr für Jahr der Durchschnittslohn etwa 10% aufgegangen, was man sich bei uns überhaupt nicht vorstellen kann. Und jetzt ist natürlich so...
Ohne, dass es Inflation gegeben hat?
Ohne, dass jetzt da dramatisch die Situation nur durch Geldabwertung passiert wäre, sondern eben es ist in Kaufkraft, sind die Löhne so viel angestiegen.
Und der Lebensstandard ist durch das angestiegen. Genau. Und im Gegensatz zu uns, wo es eher stagniert ist in den letzten... Richtig. 20 Jahre fast,
oder? Dort ist es einfach innerhalb von einem Jahr so viel draufgegangen wie bei uns in 10 Jahren.
Okay.
Und das ist jetzt eine Situation, wo natürlich auch China versucht, glaube ich, das zu machen, wo vorher bereits Japan und Südkorea mit einem gewissen Erfolg geschafft haben. Nämlich, dass man von einem Billigproduzenten zu einem Technologieleiter versucht aufzusteigen.
Aber eben würde dann eben die Vorherrschaft von Silicon Valley eventuell abgelöst durch China. Eben, wenn man jetzt hört, 5G ist das grosse, the next big thing, oder? Und jetzt scheint plötzlich da eine chinesische Firma, wo man das Gefühl hat, die hat einen engen Kontakt natürlich zur Regierung, zum Zentralkomitee, scheint weltweit eine dominierende Rolle zu bekommen. Und die Amerikaner schreien, bitte macht mit denen kein Geschäft. Aber das wirkt irgendwie fast ein bisschen hilflos, oder?
Ja, das ist es. Ich meine, es ist so, dass die Amerikaner eben tatsächlich sehen, dass jetzt da ein echter Konkurrent heranwächst, in einem Bereich, wo man sich das noch vor ein paar Jahren gar nicht hätte vorstellen können.
Und zwar in ihrem ureigensten Wachstumsbereich, oder?
Absolut. Und die chinesische Regierung ist da sicher auch rhetorisch ein bisschen, sagen wir mal, aggressiv eingestiegen. Eben, du hast es vorher erwähnt, Made in China 2025, haben sie gross angekündigt, dass sie da in diversen wichtigen Technologien die Weltführerschaft haben. Und das ist natürlich eine Bedrohung für die USA, wo in dieser Technologieführerschaft erstens ihre wirtschaftliche Vormachtstellung sieht, aber auch die militärische Vormachtstellung.
Gerade alles redet ja von eben, Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz, das ist nach 5G vielleicht noch grösser und so. Und wenn man jetzt sich überlegt, dass das nicht aus Silicon Valley in erster Linie kommen könnte, sondern eben aus China, dann reibt man sich doch die Augen, oder?
Ja, das ist eben, wie gesagt, etwas, wo eigentlich verrückt ist. Oder? Ich meine, ich mag mich noch erinnern, damals, wo IBM seine Computersparte verkauft hat an ein chinesisches Unternehmen. Oder? Und von dort weg hat sich dann weiterentwickelt. Irgendwann hat man plötzlich Handys gehabt mit chinesischen Herstellern. Das ist sicher eine Entwicklung, die wird weitergehen.
Kann man da dagegen etwas machen? Soll man da dagegen etwas machen?
Wie gesagt, ich meine, was man den Chinesen natürlich hier vorgeworfen hat, ist, dass sie in gewissen Bereichen das geistige Eigentum nicht geschützt haben. Da hätte im Grunde genommen die USA die Möglichkeit, mit allen europäischen Ländern und Japan zusammen in breiter Front Druck auszuüben auf China.
Aber das kann man jetzt ja besser machen, weil die Chinesen wollen ihr geistiges Eigentum schützen, oder? Jetzt sind sie natürlich in einer anderen Situation.
Sicher auch. Also ich glaube, eben, das ist ein Bereich, wo man eigentlich durchaus auch andere Möglichkeiten hätte, als jetzt so einen Handelskrieg loszutreten.
Mhm.
Das, was klar ist, ist, dass China ist halt ein ganz grosses Land und im gewissen Sinne ist eben die historische Anomalie nicht der Zustand, den wir jetzt haben, dass das auch ein wirtschaftlich wichtiges Land ist, sondern das, was ungewöhnlich war, ist, dass sich das Land vorher während mehrerer Jahrzehnte einfach völlig aus der Weltwirtschaft zurückgezogen hat und sich selber in die Armut getrieben hat.
China sieht sich immer noch als das Reich der Mitte, das wichtigste Land der Welt. Und glaube, während Tausenden von Jahren war es. Ich glaube, 300 Jahre der Zeit der Industrialisierung nicht. Für sie wird der Normalzustand hergestellt. Die Frage ist, wie können wir mit dem umgehen? Sind wir überhaupt fähig, dieser Kraft irgendwie etwas entgegenzusetzen?
Ja, ich meine, die Hoffnung, die man natürlich immer noch hat, ist, dass das ja nicht zwangsläufig muss, es alles oder nicht sein, oder? Wo entweder die einen erfolgreich sind oder die anderen. Das, was, glaube ich, das fundamentalste Missverständnis ist, was es gibt über die Wirtschaft, ist die Vorstellung, dass die Wirtschaft ein Nullsummenspiel ist und dass nur ein Land.
So sieht es aber der Donald Trump.
So sieht es der Donald Trump, oder? Er ist da sicher einer von denen, der die Wirtschaft nicht wirklich gut versteht. Aha. Aber das, was natürlich schon der entscheidende Punkt ist in der Wirtschaft, ist, dass wir eben fähig sind, Wert zu erschaffen, oder? Durch die menschliche Arbeit. Und wenn wir unsere Ressourcen, unsere Güter, unser Kapital, unsere Arbeit besonders gut, effizient einsetzen, dann kann man eben auch den weltweiten Wohlstand anheben.
Du hast eben Vorbehalt über gewisse Entwicklungen der Globalisierung. Ist jetzt eine Gefahr, dass Globalisierung, die eben auch sehr viel Positives gebracht hat, maßgeblich behindert, zerstört wird oder irgendwie runtergefahren wird?
Ja, ich glaube, das ist im Moment noch ein bisschen offen, ob es da wirklich eine Rücknahme eigentlich von der Globalisierung gibt. Das, was sicher klar ist, ist, dass in vielen Ländern die Öffentlichkeit viel, viel kritischer geworden ist gegenüber neuen Handelsabkommen. Das ist ja auch im letzten amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf so gewesen, dass nicht nur der Donald Trump, sondern auch der Bernie Sanders und später sogar Hillary Clinton gesagt hat, sie würden jetzt da nicht noch zusätzliche Abkommen schliessen.
Beim TTP, wo eigentlich nur der Chinese in die Hand gespielt hat, weil die können jetzt den Markt für sich alleine nehmen.
Man hat da sicherlich auch dann übersehen, dass natürlich solche Handelsabkommen eben auch ein Geben und Nehmen sind. Mhm. Und für ein Land wie die USA ist es natürlich so, das ist ein sehr einflussreiches Land, das kann eben Handelsabkommen auch brauchen, um seine eigenen Spielregeln durchzusetzen. Und das, was natürlich für die westlichen Länder zum Beispiel wichtig ist, ist, dass wir ja durchaus zu Recht sagen, bei uns hat es relativ strenge Gesetzgebungen zu Umweltschutz, zu Arbeitnehmerrechten, gegen Kinderarbeit und so fort. Und das ist ein Teil gewesen, auch von dem Abkommen mit den Pazifikstaaten, dass man gesagt hat, wenn ihr weiterhin mit uns Handel treiben, dann müsst ihr da auch gewisse Mindeststandards erlassen.
Gut, die haben jetzt unter sich einen Deal gemacht und sind damit natürlich eher mehr im Einflussbereich jetzt von China, wo sicher nicht im Interesse von den USA. Reden wir noch über Spezialitäten in der Schweiz im Moment. Seit einiger Zeit Negativzinsen. Ein Land verkündet und erlässt Negativzinsen. Hat es das überhaupt irgendwo an irgendeinem Eckli in der Volkswirtschaft je gegeben, wo man über das geredet hat?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich kenne da die Wirtschaftsgeschichte von diesen Zinsen nicht, aber es ist sicher so, dass das in meiner ganzen Studienzeit überhaupt nirgends irgendwo zur Sprache gekommen ist.
Eben, also ich meine, für Geld, das man jemandem lehnt, sollte man Geld bekommen, nicht, man sollte nicht müssen dafür zahlen. Und das ist jetzt etwas, was wir haben von der Nationalbank verordnet, in erster Linie um den Franken zu schwächen, und die kommen nicht mehr raus.
Ja, ich meine, die Schweizer Nationalbank ist in einer sehr, sehr schwierigen Situation, weil wir sind natürlich insgesamt wirtschaftlich eben kein grosser Player, sondern nur ein mittlerer. Und unser grosser Handelspartner ist die EU. Die EU hat eine sehr lose Geldpolitik.
Und tiefe Zinsen auch.
Tiefe Zinsen. Und das bedeutet, dass eigentlich die Schweizer Nationalbank dort nicht in beliebigem Mass kann einfach völlig unabhängig von den Europäern agieren.
Das heisst eben, wir sind abhängig jetzt von EU, oder? Faktisch. Ja, und vom Euro.
Wir sind abhängig von der Weltwirtschaft und natürlich die Abhängigkeit wird je stärker, je näher man da zu der Schweiz kommt. Oder? Mhm. Wir haben als Schweiz überhaupt kein Interesse daran, dass die EU oder Deutschland wird schlecht gehen, weil das tut sich dann relativ schnell auf uns selber
übertragen. Eben im Zusammenhang jetzt mit der Diskussion ums Rahmenabkommen und Souveränität, wir sind souverän, also in wirtschaftlicher, in geldwirtschaftlicher Hinsicht sind wir ganz sicher nicht souverän, oder?
Man muss sich auch dabei immer völlig im Klaren sein, wenn die internationale Staatengesellschaft ein Land bestrafen und dem Land schaden, dann tut man Sanktionen erlassen und sagt, wir machen keinen Handel mehr mit euch, wir machen keinen Geldverkehr mit euch, was man jetzt zum Beispiel macht mit Nordkorea. Und das ist so die Höchststrafe für ein Land. Das heisst, wenn man Austausch hat mit anderen Ländern in wirtschaftlichen Aspekten, dann ist das grundsätzlich etwas, was eine gute Sache ist und was man braucht. Und das bedingt dann halt, dass auch gegenseitige Abhängigkeit entsteht.
Also, das ist nicht ein total negatives oder pessimistisches Bild, das du da gibst, aber interessant, es ist einfach differenzierter, als man es vielleicht geglaubt hat. Und das Interessante, eben die gescheitsten, die bestausgebildeten Menschen, die das hätten anschauen sollen, haben es einfach nicht gesehen. Muss man feststellen, oder? So wie du das erklärt hast. Oder lange nicht gesehen.
Du meinst jetzt die Auswirkungen vom Handel?
Ja, oder? Ich meine, das ist ja das, was unsere Welt bestimmt hat in den letzten eben 20, 30 Jahren.
Ja, das ist schon etwas, was natürlich einen manchmal ein bisschen verwundert. Auf der anderen Seite, das ist natürlich auch das, was die Forschung spannend macht, oder? Dass noch nicht alle anderen Leute schon alles herausgefunden haben.
Das ist cool. Das sagt Professor Dr. David Dorn, 38-jährig an der Uni Zürich. Wenn wieder mal einen Schweizer Nobelpreis in Ökonomie bekommt oder einen Vorarlberger, den Chef, der Ernst Pfehl, er ist jetzt zwar, glaube ich, Schweizer geworden, aber gebürtiger Vorarlberger, x-mal als Kandidat genannt worden, hat man da überhaupt Chancen? Wenn man in der kleinen Schweiz Volkswirtschaft macht?
Also mein Kollege Ernst Fehr ist natürlich ein ganz, ganz renommierter Ökonom, der zu Recht seit Jahren auf dieser Liste ist von möglichen Nobelpreiskandidaten. Es hat gerade vor 2 oder 3 Jahren hat ein Franzose aus Toulouse den Nobelpreis bekommen. Also das ist absolut im Bereich von möglich.
Aber für die Uni Zürich wäre das größte oder für euer Department, oder?
Für die Uni Zürich wäre das natürlich eine ganz tolle Sache. Ja, ich meine, wir haben uns ja auch alle gefreut, wo kürzlich mal der Professor in Lausanne den Nobelpreis bekommen hat.
Nicht
in unserem Bereich.
Genau.
Sondern mit irgendwie einem Tiefgefrieren von irgendetwas.
Okay. Aber es ist ein älterer Herr. Also du bist mit 38, hast also noch viel Chance, kann man sagen.
Ich darf seit etwa 3 Jahren, werde ich jedes Jahr angefragt, um Leute für den Nobelpreis zu nominieren. Mhm. Das ist so ein kleinerer Zirkel von Leuten, die da von der schwedischen Akademie
angeschrieben
werden.
Also deinen Namen kennt man schon dort.
Mein Namen kennt man dort. Allerdings, wie du sagst, ich bin viel zu jung und habe also noch viel Zeit.
Also, danke vielmals, David. Was hören wir als letzten Titel?
La Gozadera von Gente de Sona.
Und warum?
Ich gehe gerne Salsa tanzen. Das ist ein lässiges Salsa-Stück, wo man auch noch die Namen von allen lateinamerikanischen Ländern hören kann.
Also, ein Ökonomieprofessor, kein Nerd, der geht Salsa tanzen, also irgendwie nicht so eine steife Hüfte hat, das ist grossartig. Danke vielmals, dass du gekommen bist. Der nächste Doppelpunkt in einer Woche am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski. Miami Melo confirmo!
Talkshow von der Schweiz. Nur auf. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.